Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist eine sehr bewegende Zeit, in der wir leben. Die Nachrichten sind voll. Und beim Umräumen der Bücherstube guckt man natürlich, welche Bände haben wir da. Und da oben hängen jetzt über 3000 Bände. Die nimmt man so in die Hand. Und 10% aller Bücher, so habe ich herausgefunden, sind Frauenbücher, wo die Frauen ermutigt werden zum Leben, wie man selbst mit Schminke glücklicher Christ sein kann und so weiter. Es gibt zu jedem Thema, was die Fraulichkeit irgendwo bewegt, gibt es irgendein Thema. Aber unter anderem habe ich dabei auch meinen Lieblingsautor, Pastor Wilhelm Busch, gefunden. Und ich dachte, okay, ich nehme mal so und dann ein Andachtsbuch, ich schlage auf, war der 5. August. Und am 5. August stand in dem Andachtsbuch dieser Bibelvers und ich dachte, über den habe ich noch nie gepredigt, aber der könnte auf Trump zusammenpassen. Ich dachte also, das ist was, was mitten in unsere politische Landschaft reinpasst. Ja? Wenn du den Toren oder den Narren, so wird es auch übersetzt, im Mörser zerstießt mit dem Stampfer wie Grütze, so ließe doch seine Torheit nicht von ihm ab. Und dann habe ich gedacht, nee, nicht USA-Präsident, ich kenne auch welche in der Gemeinde. Ich will jetzt nicht sagen, welche Namen mir da in den Kopf kamen, aber plötzlich fiel mir ein, Mann, der Vers ist ja nicht für den amerikanischen Präsidenten oder der Vers ist ja nicht geschrieben für irgendeinen Narren in der Gemeinde, sondern der Vers ist ja für mich geschrieben. Der ist ja für mich geschrieben, damit ich einen Spiegel im Gotteswort vor Augen habe. Und das rückt das auf einmal zurecht. Bei Trump lachen wir noch alle so ein bisschen vor uns her, je nachdem, wie wir ihn finden. Die Leute, die für Israel sind, die denken, naja, das ist ganz gut, dass wir ihn haben. Welche, die vielleicht gegen die Mexikaner sind, die freuen sich jetzt schon auf die Mauer und so weiter. Aber was hat es mit mir zu tun? Ich habe gedacht, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich möchte Menschen betrachten, die eine Narrenkappe aufhaben. Das sind die Münchhausen-Leute unter uns, die Leute, die mit Lügen umgehen. Aber bevor ich da jetzt reingehe, ein Bibelvers, mit dem wir vielleicht ein bisschen mehr anfangen können. Ich lese mit uns ein Stück aus der Geschichte in Lukas 12, Vers 13 bis 34, als Jesus folgende Begegnung hatte. Ein Mann kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, Lehrer, sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Dann sagte er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Jetzt habe ich gedacht, weil die mittlere Gruppe im Kindergottesdienst heute nicht betreut wird oder gelehrt wird, die sitzen alle hier. Hab also ein bisschen wieder Kindergeschichte ausgegraben, aber ist mir egal. Ihr seid auch in einem Alter, wo man sich gerne Bilder anguckt. Sonst würde man ja bestimmte Zeitungen auch nicht lesen. Jesus erzählt im Anschluss an die Erbstreitigkeiten folgende Geschichte, dass ein Bauer fleißig den Boden bestellt hat. Hier sehen wir diesen Bauer, der war fleißig, der arbeitete vor sich hin und grub die Erde um, düngte sie richtig, der hatte richtig Landwirtschaft-Know-how mit meiner etwas blumigen Erzählung dieser Geschichte. Und die Folge war davon, er hatte eine reiche Ernte, die war gigantisch. Der war fleißig, der hat gelernt, wie man den Boden bestellt. Er hat niemanden über den Tisch gezogen, war also nicht irgendeiner, der sagt, ich bereiche mich auf Kosten der anderen, sondern Jesus erzählt mitten in die Lebenswirklichkeit der damaligen Leute, die entweder Kaufleute oder Landwirte waren oder Hirten, erzählt er diese Geschichte und jeder verstand, ein Landwirt muss clever sein ohne Ende, ist er clever ohne Ende, dann hat er entsprechend auch was zu erwarten. Also er war auch zukunftsorientiert, also nachhaltig und denkt, ich baue mir eine Scheune, packte alles rein, aber wie das im Leben so spielt, die Scheune war zu klein. Ach, er war ja clever, er war gebildet, er sagt sich, gesagt, getan, ein Neubau muss her. Er reißt die eine Scheune ab und baut die andere auf und sagt also, wenn das so weitergeht mit den guten Ernten, ich baue weiter. Gesagt, getan, nach kurzer Zeit stellte er aber auch fest, die Ernte war zu gut und die Scheune war zu klein. Seid ihr mit mir noch unterwegs? Wie gesagt, bisher war er gar nicht sündig, der war fleißig, der hat was gemacht mit seinem Leben. Das war keine trübe Tasse, sondern er sagt, man muss Leben gestalten, Leute, lasst uns was Richtiges tun. Sowas würde ich mir wünschen, ehrlich, das wäre genial. So, aber jetzt ist er dabei und stellt fest, die Ernte war wieder zu groß. Was sagt er? Ach, können wir lösen das Problem? Ich baue eine größere Scheune. Er arbeitet kräftig und die Scheune wird fertig. Und in der Kindergeschichte wird dann gesagt, also dass er gestorben ist. Ja, das hat Jesus ja auch gesagt. Und in der Kindergeschichte ist es dann so, was hat er davon? Die Hasen freuen sich über die Möhrrüben und die Vögel freuen sich über das, was gewachsen worden ist. Gott sagte zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört denn das alles, was du aufgehäuft hast? Interessante Geschichte, nicht? Ich habe gedacht, was hat der Mann denn eigentlich wirklich falsch gemacht, was wir schlicht und weg anders machen würden? Ich glaube, das Erste, er hat einer großen Lüge geglaubt. Und das ist eines unserer Probleme in unserer Zeit, dass wir sehr stark mit Lügen überhäuft werden. Ist ja derzeit groß in der Diskussion, wie viel Wahrheit ist in Facebook, wie viel Wahrheit ist in Twitter, wie viel Wahrheit sagt der amerikanische Präsident, wie viel Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch. Wir werden überflutet von Lügen, von Fake-Meldungen, wie das so schön neudeutsch heißt. Ich habe noch gelernt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Kennt ihr diesen Spruch noch? Ja? Als Kind mussten wir den noch lernen. Nicht? Hat Mutter mit gesagt, also wer einmal lügt, sagt immer die Wahrheit. Und ich frage mich, wem kann man heute in der Gesellschaft noch glauben? Weil eins stelle ich fest, Lügen bringen in der Regel bringen die Ängste hervor. Weil wenn gelogen wird, dann will jemand was von dir. Aber Angst kann ja einmal ganz real sein, auf die will ich nicht eingehen, wenn die mich davor bewahrt, so in den Baum zu klettern, wie der Mann, der unseren Baum von oben nach unten gefällt hat. Nicht? Oder wie dann so ein dicker Ast runterkommt, das wäre doof gewesen, wenn ich mich unter den Baum gestellt hätte. Ich wäre heute ein bisschen kleiner. Also Angst kann dich bewahren davor, irgendwelche Dummheiten zu machen. Deswegen fahre ich auch nie über 220 auf der Autobahn. Das bewahrt vor Dummheiten. Oder während ich 200 fahre, mit dem Handy zu spielen. Aber was ist mit diesen Lügenängsten, die kommen? Ich habe mir überlegt, ihr Frauen, ihr schlaft gerade ein und dann seht ihr unter der Decke so ein mehrbeiniges kleines Tier rüberklappern. Und ich meine, das ist jetzt nicht so eine Kleine, weißt du, wo du sagst, ach, was ist das süß, sondern so ein richtiger Oschi, so ein
Nee, die laufen nicht unter der Decke, auf der Decke, die laufen am Boden, nicht? Du steigst raus und aus deinem Pantoffel vorm Bett läuft so ein Krabbeltier raus. Du weißt genau, wir sind nicht in Australien, das beißt nicht, bringt dich nicht um, aber was sagst du? Was? Eine glatte Lüge, wa? Das Tier wird tot gemacht, nur weil du der Lüge glaubst, dass das dich irgendwie beißen könnte. Dabei wollte die doch vielleicht nur ein bisschen Freundschaft und Liebe von deinen Socken haben. Manche Leute haben Angst, in den Fahrstuhl zu gehen, obwohl die genau wissen, das geht rauf und runter und man kann aussteigen. Aber die haben irgendwann mal gelesen, dass was passiert ist. Die ganzen Phobien. Manche glauben den Lügen, dass sie viel zu dick sind. Ja, für manchen mag das stimmen, dass sie viel zu dünn sind. Und vor allem bei diesem Bauern, er hat geglaubt, er hat nie genug. Und ich denke, allen, die dem Kapital hinterherhinken, das sind Leute, die in der großen Lüge glauben. Eine Lüge oder ein Schwein, das immer durchs Dorf getrieben wird, ist, wir brauchen in Deutschland Wachstum. Habt ihr das schon mal gehört? Jeder sagt, wir brauchen Wachstum. Dabei habe ich gelernt in der Schule, dass die Ressourcen auf der Erde begrenzt sind. Man kann also gar nicht beliebig weiter wachsen, es sei denn, ich nehme etwas von dem, der sowieso wenig hat. Unsere Wirtschaft kann nicht existieren, wenn wir keine Steigerung des Bruttosozialproduktes haben, wenn wir nicht wachsen. Aber es ist erstaunlich, ich glaube, es war von 1890 bis 1900, da war in den USA, waren 10 Jahre kein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Das ging noch sogar ein Stückchen zurück. Aber es ist interessant, in dieser Zeit konnte die USA komplett ihre Defizite im Handel und in den Schulden ausgleichen. Sie sind reicher aus dieser Sache herausgegangen, als sie reingegangen sind. Hast du das mal gelesen? Da gibt es jeden Wirtschaftsforscher, der sagt, wir brauchen Wachstum. Und manchmal denke ich das auch für die Gemeinde, wir brauchen Wachstum. Oder wie hat mir jemand mal gesagt, das ist wie wenn ein Hahn ein Straußenei in den Stall bringt und ruft alle Hühner zusammen und sagt, schaut euch mal an, was mit der Konkurrenz möglich ist. Versteht ihr, wir brauchen Wachstum. Ja klar, innerlich sollten wir uns verändern, aber das hat nichts mit Wachstum zu tun. Und ich möchte kein Hahn sein, der irgendein Straußenei hier reinbringt, weil ich setze vielleicht uns unter Druck, dass wir was ganz anderes machen, als wir machen sollten. Lügen bringen Ängste hervor und dann wird unsere Wirtschaft davon bestimmt. Der Mann hier, der das Land bestellte, der Erfolg hatte, der glaubte sogar der Lüge, dass er ein Recht darauf hatte für einen guten Lebensabend. Aber ich will euch sagen, keiner von uns hat das Recht erworben, in Deutschland zu leben. Keiner hat das Recht erworben, hier reich zu werden. Keiner hat ein Recht darauf, eine große Rente zu bekommen. Keiner von uns hat das verdient. Warum bist du in Deutschland geboren und nicht, ich sag mal, in der Sahelzone? Wovon kommt alles Gute? Und dann meine ich manchmal, weil ich das ganze Leben gearbeitet hätte, Gott hat mich mit Arbeit gesegnet, deswegen habe ich Recht auf eine große Rente. Ich habe kein Recht, das ist alles Gnade von Gott, Stück für Stück, alles ist von Gott gegeben. Glauben wir bestimmten Lügen? Oder vergleichen wir uns und sagen, ja, jetzt kommen die ganzen in unser Volk rein und dann werden die mein erworbenes Bruttosozialprodukt rauben. Das ist eine glatte Lüge. Wir haben es mit nichts verdient. Selbst derjenige, der in Deutschland Hartz IV verdient, hat es eigentlich nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade Gottes. Merkt ihr, wie uns Lügen unter Druck setzen, wenn ich dann vergleiche, ich habe mehr, ich habe weniger, der hat weniger gearbeitet und kriegt jetzt mehr? Lügen können dir den Weltuntergang entgegenbringen. Und selbst wenn die Presse noch so viel dir erzählt, dass mit dem amerikanischen Präsident der nächste Weltkrieg schon angefangen hat, Gott setzt ein und setzt ab. Und vielleicht gehört es dazu, dass er alles erschüttern will, was wir bisher geglaubt haben. Manche bekommen Angst vor dem Islam. Manche bauen eine Mauer und manche haben Angst vor dem schwarzen Mann. Ich weiß gar nicht, ob das noch konform ist. Früher haben wir ja ein Spiel gehabt, auf dem Hof gespielt, da eine Gruppe und da. Und dann schrie einer, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Wer kennt das noch? Ja? Dürften wir heute gar nicht mehr sagen. Wir dürfen ja auch gar nicht mehr Negerkuss sagen. Ja? Ich frage mich manchmal, was die Gesellschaft mit uns gemacht hat, wo wir Lügen glauben. Manche haben Angst, dass der Kommunismus wiederkommt. Aber wer fürchtet sich eigentlich vor den Lügen des Kapitalismus? Und schaue ich einmal in die Nachrichten rein, dann hat man manchmal auch ja, vielleicht sogar die Idee, dass Lügenpresse gar nicht so ein falscher Ausdruck ist. Wer von euch liest Bild-Zeitung, bitte mal outen. Leutchen, das ist die Zeitung, die ihr lesen müsst, wenn ihr als Christen unterwegs seid. Ich würde sie fast jedem verpflichtend angedeihen lassen. Weil da weißt du, welche Meinung wie gemacht wird in unserem Volk. Dort liest du, wie unser Volk denkt. Und wie willst du richtig beten, wenn du nicht für unser Volk beten, wenn du nicht weißt, wie unser Volk denkt? Ich sage nicht, dass du alles glaubst. Bild sprach zuerst mit dem Toten, ja? Ihr kennt diesen Spruch. Aber ich glaube, wir müssen diese manchmal lesen, damit wir wissen, was in unserer Gesellschaft gedacht wird und dass du dich entscheiden kannst, so will ich nicht sein. Jetzt habe ich genug über die Lügen geredet. Ja? Falls einer von der Presse hier sein sollte, ich kann genug Beispiele bringen, wo sie mich belogen haben. Die Presse transportiert Wahrheiten oder Unwahrheiten von Politikern und so will ich nicht sagen. Ich bin dankbar für die Pressefreiheit in Deutschland. Aber wer will aus dem Wust an Informationen das Richtige noch rausziehen? Egal, die Hauptfrage wird sein, wie entkomme ich diesen Ängsten in dieser Zeit? Wie entkomme ich dem Ganzen? Und hier habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Das erste ist ja ganz einfach, Angst kann ich begegnen, indem ich mich wieder auf Jesus konzentriere. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also neben dem, dass ich nicht alles nicht glauben soll, das kann ich jedem Weltmenschen auch sagen. Ich könnte den Christen noch sagen, der Teufel ist der Vater der Lüge, bitte glaubt dem auch nicht. Aber wie soll ich ihn manchmal unterscheiden, weil er als Engel des Lichts auch immer mal wieder auftritt? Aber ja, vielleicht würde das bedeuten, in der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden, dass man wieder ins Licht hineintritt. Ich war ja letzte Woche unterwegs zu einem Seminar in der Nähe von Schweinfurt und dann hatten sie mir 4 Lehreinheiten aufgebürdet über Thema Jüngerschaft. Und dann stellt man natürlich aus dem Repertoire, was man so hat, weil die Zeit der Vorbereitung knapp war, so bestimmte Dinge zusammen. Und unter anderem bin ich wieder auf mein Lieblingsthema gekommen bei der Offenbarung von Gott am brennenden Busch bei Mose. Und wie Mose ja auf den Menschen in der Wüste auf den Busch zugeht, was bekommt er von Gott zu hören? Zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliger Boden. Wenn du in eine Moschee gehst, hast du bis heute noch das Ausziehen der Schuhe. Das wäre ein bisschen geruchsfördernd hier, wenn wir das jetzt betreiben würden. Aber ich konnte mich daran erinnern, da habe ich am Donnerstag auch bei den Armen drüber gepredigt. Ich habe da mal drüber gepredigt und dann habe ich mir meine Schuhe ausgezogen und habe die daneben gestellt und dann gucke ich nach unten und sehe, ich habe so ein fettes Loch im Strumpf. Was war mir das peinlich? Ich habe da gestanden, als hätte ich aufs Klo gemusst und ich dachte, Gott sei Dank ist meine Frau nicht in der Nähe. Und jeder im Saal dachte, das ist didaktisch so gewollt. Mir war das nur peinlich. Ich bin schamrot fast hinter dem Rednerpult zusammengesunken. Aber mir ist dann nochmal klar geworden bei der Erklärung, jetzt in der Nähe von Schweinfurt in Kochsheim, wenn ich die Schuhe ausziehe, wird was sichtbar, was niemand sehen konnte, was ganz heimlich ist. Und ich dachte, ganz viele, die heute hier im Gottesdienst sitzen und die auch in Kochsheim waren, die haben gute Schuhe an, aber da ist ein Loch drin, ein Loch in ihrer Seele, was niemand sieht. Irgendeine Schlechtigkeit, die niemand weiß, irgendeine heimliche Sünde, irgendwas, ein schwarzer Fleck, den trägt jeder. Und wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann musst du die Schuhe ausziehen und dann wird das sichtbar. Und die gute Nachricht ist, Gott lässt Mose den Schuh ausziehen. Vielleicht hat er auch ein Loch im Strumpf. Ich sage das mal so bildlich, das steht da nicht so, nicht, dass du das jetzt glaubst. Aber in der Heiligkeit Gottes kommt Gott und deckt das alles zu. Er nimmt selbst unsere Scham weg. So steht es geschrieben in der Bibel. Aber ich wüsste mal gern, wer von uns alle Löcher im Strumpf trägt. Deswegen, wenn du Ängste hast, das Erste in die Gegenwart Gottes kommen. Er ist da mit seiner ganzen Güte und seiner Freundlichkeit und sagt, ich habe dich in der Sklaverei gesehen, ich kenne dein Elend. Ich bin mit dir. Aber wenn du dann im Licht bist, dann musst du anfangen, und das ist unser Teil, bestimmte Dinge zu glauben. Dass, wenn du zu Jesus kommst, er dich wirklich annimmt. Einer meiner Lieblingspsalme ist im Psalm 34 niedergeschrieben. Da steht, ich suchte den Herrn, wieder groß geschrieben, ihr erinnert euch, immer das, wenn ihr das in der Lutherbibel lest, ist damit der Gott, der für dich da ist, geschrieben. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blicken auf ihn und strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Er deckt das Loch in meinem Strumpf zu. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, Klammer auf, der Frau, der die sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Ist das eine Botschaft? Wenn die Angst kommt, wenn du den Lügen glaubst, dass alles zu Ende ist, dass du nichts wert bist, dass alles schief geht, dass alles Trump untermauert ist, dann fang an, dem Herrn wieder zu vertrauen, weil er ist für dich da. Wenn das doch passieren würde, wenn das Kopfkino in der Nacht sich wieder Sorgen machen will. Vielleicht Psalm 34 aufschlagen, wenn du nicht schlafen kannst. Und Psalm 34 einmal laut lesen. Es gibt so viele Lügen, die ausgesprochen werden. Und eine der Lügen ist, Gott ist nicht mehr in Kontrolle, Gott ist nicht mehr für dich da, weil du versagt hast, weil du ein Loch im Strumpf hast. Deswegen kann dich Gott nicht annehmen. Und das ist eine Lüge, die vom Feind kommt und dir nur Sorgen und Missgriffe in deiner Seele hervorrufen. Ich muss mich entscheiden, wem ich glauben will. Ich könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die meisten von uns kennen die Geschichte von Josaphat, wie er umlagert wurde von vielen Feinden. Und er stellt das Lobpreisteam vorne an. und lässt das Lobpreisteam vorangehen und Gott lässt einen Hinterhalt legen und die werden alle vernichtet und sie tragen nachher die Beute davon. Ich habe mich gefragt, wenn irgendjemand den Lügengeistern dieser Zeit auf den Leim gegangen ist, dass du wirklich glaubst, du bist nichts wert. Ich bleibe mal bei diesem einfachen Beispiel. Du kannst nichts und du hast immer versagt. Du hast nie Erfolg gehabt und so weiter. Lies als erstes Psalm 34 laut. Das zweite, fang vielleicht das Josaphat-Team zu bilden, indem du sagst, bevor die Sorgen kommen, ich fange an, Gott zu loben und zu preisen, weil er ist immer noch in Kontrolle. Die Trumps, die kommen und gehen. Die Nöte kommen und gehen. Aber der Herr ist immer noch in Kontrolle. Er ist immer noch da. Er ist immer noch Gott. Wenn es nicht so wäre, dann wechsel den Glauben. Vielleicht muss ich wieder aufstehen, wenn es in der Nacht nicht geht und sagen, so, ihr Sorgen, dass ihr wie, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr immer noch wieder, ja, so gab es ja so ein Lied mal, ja, dass du sagst, ich setze den Lobpreis dagegen, weil ich weiß, mein Gott wird einen Hinterhalt legen und er wird zum Ziel kommen mit mir. Und drittes, ich muss das Wort Gottes wieder richtig ernst nehmen. Wenn ich nicht belogen werden will, dann sollte ich gefälligst auch nicht lügen. Es ist doch richtig, dass da steht, du sollst nicht Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Weil wenn ich das mache, löst das Angst bei dem anderen aus und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich bin belogen worden von meinen Eltern, dass es einen Osterhase gibt. Bis ich Ostern mal ganz früh aufgestanden bin und habe den Hasen in Form meiner Mutter die Eier verstecken sehen. Seitdem wusste ich zwei Dinge. Erstens, wo die Eier liegen. Und zweitens, ich wusste, es gibt keinen Osterhasen. Das kannst du knicken. Aber noch schlimmer ist es, wenn der Nikolaus kommt, und das ist interessant, wie sich solche Lügen einprägen. Ich weiß, ich habe im ersten Schuljahr gesessen, gehört zu den dramatischen Erscheinungen meiner Kindheit. Und ich war nicht immer ein pflegeleichtes Kind, das will ich hier in aller Form gestehen. Und ich habe in der Schule auch manche Dummheiten gemacht, auch schon im ersten Schuljahr. Und jetzt wusste ich, der Nikolaus kommt in die Klasse rein. War irgend so ein verkleideter Clown, wo sie den hergeholt haben, weiß ich auch nicht. Aber ich habe Angst gehabt ohne Ende, dass er mich vorzieht und dann nannte er mich noch namentlich für einen Streich, wo ich dachte, der wäre nie aufgefallen. Was macht das mit einer Seele eines Kindes? Wenn ich einen Nikolaus zu erzieherischen Gründen hervorlügen muss. Was macht das mit der Lüge der Frommen, wenn ich sage, ach, man kann ruhig zusammenziehen, ist doch alles nur Liebe. Oder wie mir jetzt jemand gesagt hat, in Sodom und Gomorra war das auch alles Liebe, aber die existieren nicht mehr, aber das Wort Gottes steht immer noch. Das steht da. Das ist so da geschrieben. Glaub doch nicht der Lüge dieser Gesellschaft, sondern fang doch wieder an, dem zu vertrauen, der dich in die Wahrheit hineinführt. Dafür ist er gekommen. Das wird von Ängsten befreien. Wenn du nicht belogen werden willst, bitte lüge auch nicht. Weil wenn du damit nicht umgehst, dann bleiben die Sorgen, dann bleiben die Nöte und dann bleiben die Ängste. Und nicht nur, weil du eine fette Spinne siehst. Die Ängste bleiben in dieser Zeit. Du bist ein offenes Tor für jede Lüge, für jedes Schwein, was durch das Dorf getrieben wird. wünschte mir, dass es uns gelingt, die Lügen, die wir alle geglaubt haben, beiseite zu legen und wieder der Wahrheit zu glauben. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, was aus der Angst herausführt. Es ist jetzt interessant zu lesen, nachdem Jesus diesen Mann, der die Lebenslüge geglaubt hat, wenn er genug Vorrat angelegt hat, dass er dann ein gutes Rentendasein führen könnte. Der in der Illusion gelebt hat, wenn ich dann mal 65 bin, dann kann ich. Dann ist alles in Ordnung, dann habe ich endlich Zeit, dann kann ich dieses oder jenes. Jesus sagt, wenn ihr in eine Stadt wollt, dann sagt doch so der Herr und wir leben, werden wir dieses oder jenes tun. Da ging es um die Geschäftemacherei. Warum frage ich nicht vorher, ob ich fahren darf oder nicht? Warum glaube ich der Lüge, dass ich alles im Griff habe? Vielleicht ist das die größte Lüge neben der Kapitalistenlüge, die bei uns in Deutschland regiert. Ich glaube, ich habe alles in Kontrolle. Und liebe Gemeinde, ich sage euch, morgen kommst du vom Arzt und er gibt dir eine blöde Diagnose, dann hast du nichts mehr unter Kontrolle. Dann stellt sich die Frage, wem hast du bisher geglaubt und wem willst du weiter glauben? Es ist so wichtig in dieser Zeit. Es sind nicht die Fake News, die uns Angst machen, sondern dem, was du glaubst. Und ich habe mich entschieden, ich will wieder mehr dem Wort Gottes glauben als irgendeiner These oder irgendeiner Theorie, die in dieser Zeit herausgerufen werden. So möchte ich mit uns lesen, wie Jesus die Geschichte beendet. Ich gehe nochmal zurück zu Lukas 12 und lese die Verse 21 bis 34. So geht es jedem wie dem reichen Bauern, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in seiner Beziehung zu Gott. Dann wandte sich Jesus wieder seinen Jüngern zu. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Ich stoppe hier, bevor die nächste Folie kommt. Es ist für mich nach wie vor faszinierend, die ganzen kleinen Geier zu sehen, die bei uns rumfliegen. Heute Morgen wieder auf einer kleinen Eisfläche, wie wir mit dem Auto gefahren sind, sahen zwei, drei da und pickten irgendwas auf. Ich dachte, was finden die denn am Eis? Aber vielleicht wollten sie gucken, ob das schon tragfähig ist. Ich weiß es nicht. Aber ich lese mal weiter. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr also nicht einmal eine solche Kleinigkeit zustande bringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das andere? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Und ihr? Ihr sollt euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken in Unruhe versetzen lassen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es vielmehr um das Reich Gottes gehen. dann wird er euch das andere dazugeben. Hab also keine Angst, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich zu geben, euch anzuvertrauen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld für die Armen und macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einmal einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Ich möchte schließen mit dem Hinweis, dass wir in eine Zeit hineingehen, da kann ich euch nichts ersparen, so steht es in der Bibel geschrieben, wo alles erschüttert werden wird. Ich habe mich oft gefragt, wie das aussieht mit der Erschütterung, wenn du vielleicht 10 Kilometer zu Fuß gehen musst, um hier in den Gottesdienst zu kommen, weil keine BVG mehr fährt, oder du das Geld nicht hast, um das Ticket zu bezahlen, würdest du trotzdem kommen oder würdest eine Hauskirche aufmachen? Ich frage mich, wie das mit unseren Sorgen ist. Ich frage mich, wenn du morgen den Hinweis bekommst, du bist gekündigt, glaubst du, dass Gott dich dann auch noch versorgt? Wie viel dreht sich bei uns um Essen, Trinken und Kleidung? Und wie viel dreht sich bei uns etwas ums Reich Gottes? Ich teile euch noch so eine Last mit, die mich sehr beschäftigt, wenn ich durch unser Land fahre. Und ich war ja gerade auf der Leiterschaftskonferenz der VM noch. Wer von uns hat wirklich noch eine Last für Berlin, wo die Leute nicht mehr wissen, was rechts und links ist? Und dass doch die Nachbarn sich bekehren sollten, damit sie das Reich Gottes noch erleben. Bist du so wie ich, gefangen im Alltag, wo sich alles um dieses oder jenes dreht, dass man einigermaßen durchkommt und abends müde im Bett liegt und sagt, wow, ich glaube, ich kann nicht mehr. Was beschäftigt uns? Haben wir noch Reich Gottes Gedanken oder glauben wir wirklich, wir müssen in der Leistungsgesellschaft genau das Gleiche machen wie die anderen auch? Glauben wir dieser Lüge, dass nur Wachstum was bringt? Oder glauben wir dem Wort Gottes, wo Gott uns aussendet an die Hecken und Zäune? Und ich stelle fest, hier bin ich lasch geworden. Ich werde durch den Alltag getrieben. Frage ich Gott morgens noch, was soll ich denn heute tun mit meinem Reichtum, den ich haben darf? Mir ist eins ganz wichtig geworden, wenn ich in diese Zeit hineinschaue. Wenn ich unsere Freunde sehe, die aus Persien, aus Ägypten, aus Afrika hier unter uns sitzen, die alles zurückgelassen haben. Und wie viel Reichtum habe ich? Was wäre ich bereit, für sie oder mit ihnen, besser noch mit ihnen zu tun? Wer wäre bereit, sich einmal in der Woche vom Fernseher zu lösen, herzukommen und sagen, um 16 Uhr setze ich mich zusammen und ich spiele Memory und Malefiz oder was noch immer mit ihnen, damit sie Deutsch mit mir reden müssen, weil ich kann ja kein Persisch und Arabisch oder was sonst. Wer wäre bereit, von dem Reichtum seiner Zeit, die Gott ihnen gegeben hat, ein bisschen was abzugeben, dass das Reich Gottes sich in Güte, Freundlichkeit und Barmherzigkeit ausbreitet? Müssen wir nicht alle unseren Reichtum ganz neu überdenken? Und ich meine den Reichtum auch an Zeit. Nie hat es so viel Freizeit gegeben wie heute. In den letzten 1000 Jahren in Deutschland mit Sicherheit nicht. Und warum vergeude ich mir dann meine Zeit beim Dschungelcamp? Ja, gute Nachthütte, hau den Scheiß in die Tonne, anders kann man es ja nicht sagen. Es geht doch nicht mehr primitiver, oder doch? Ich denke, wie tief ist unsere Gesellschaft gesunken? Wie tief sind wir Christen gesunken, dass wir uns damit noch beschäftigen? Wenn du nicht mehr anders kannst, mach das so wie ein Bekannter von mir in den USA, der wurde vom Fernseher getrieben, der hat ihn rausgetragen, hat ihn auf die Wiese gestellt und dann hat er seine Pappgun gehüllt. In Amerika darfst du ja Waffen haben, nicht? Hat durchgeladen und hat diesen Götzen erschossen. Und er sagte, da hatte er auf einmal Freiheit. Ich glaube, vielleicht müssen wir das Waffengesetz für diesen Zweck nochmal entsprechend verändern. Warum glaubst du der Lüge, dass wenn du das Dschungelcamp gesehen hättest, du nachher glücklicher bist? Mir wird schlecht, wird mir dabei. Ich ertrage das keine halbe Minute. Da sehe ich mir lieber die Hinweistafeln für den nächsten Tag an. Da kann ich mich noch auf was freuen. Versteht ihr? Was machen wir? Sind wir wirklich dabei, noch das Reich Gottes auszubreiten? Wie gehen wir mit unserem Reichtum der Zeit um? Glauben wir der Lüge, dass ich das und das und das noch machen muss, damit das und das und das nachher... Ich bin hier mitten unter euch. Das ist auch mein Problem. Wie gehe ich mit meiner Zeit um, die Gott mir gegeben hat? Ach, jetzt habe ich was. Jetzt ist es, steht nicht so im Skript, ist so aus mir herausgebrochen. Wenn wir angstfreier leben wollen, müssen wir gucken, wo unser Herz steht. Das sagt der Herr Jesus. Da muss ich Lügen beiseite legen, muss das Leben wieder ganz neu annehmen. Und die Frage ist, wem glaubst du dann? Ich würde gerne einen Moment stille sein, wie ich das ja öfters nach der Predigt mache. Und dich herausfordern, zwei Dinge zu tun. Erstens in einem stillen Gebet Gott zu sagen, ein Teil, wovor du dich fürchtest, wo du Angst hast, wo du vielleicht eine Lüge geglaubt hast. Und zweitens, ich würde dich ermutigen zu bitten, Herr Jesus, lass mich deinem Wort wieder mehr glauben und entsprechend handeln. Kannst auch noch andere Dinge, Loch im Strumpf und so weiter, kannst du gerne hinzufügen, aber du bist gefragt. Lass uns mit ihm reden.